Ja, guten Morgen euch und ihr alle, die hier seid oder auch am Telefon oder im Internet dabei seid. Schön, dass ihr da seid, auch bei dem schönen Wetter. Ja, wir wollen den Gottesdienst beginnen im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das Predigtthema für heute lautet: Ein siegreiches Leben trotz schier überwindlicher Probleme. Am Beispiel Josuas. Ja, und der Daniel wird uns die Predigt halten. Wir möchten beginnen mit einem Lied, die Nummer 492. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Wir singen da die Strophe 1, 2, 4 und 5. Ankündigungen gibt es zu sagen, dass nichts Besonderes ansteht. Also die Bibelstunde findet wieder 19.30 Uhr statt, wie jede Woche. Teamkreis ist 19 Uhr, ja, also Bibelstunde 19 Uhr, nicht 19.30 Uhr. Teamkreis 18 Uhr, je nach Wetter, draußen oder online. Und in einer Woche, am Sonntag um 10.30 Uhr, ist auch wieder Gottesdienst hier. Ja, und dann habe ich noch so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Das ist eine Bibelausstellung, wohl von der Bibelschule Brake, hier in Hasloch im Kulturviereck vom 7. bis 12. März. Der Eintritt ist frei. Wen es interessiert, der kann sich ja draußen die Flyer mal anschauen. Ist sicher interessant, kann man ja mal vorbei. Ja. Die Schriftlesung für heute steht in Josua. Im letzten Kapitel von Josua, da lässt er nochmal Resümee passieren, was ist eigentlich alles so passiert in seinem Leben, was hat Gott alles gewirkt. Und ich lese da Vers 1 und Vers 13 bis 26 in Josua Kapitel 24. Und da steht: Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter und seine Aufseher. Und sie traten vor Gott. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Jetzt geht es in Vers 13 weiter. Ich gab euch ein Land, um das du nicht Gemüt hattest, und Städte, die ihr nicht gebaut hattet, und in denen ihr nun doch wohnt. Von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm mit Aufrichtigkeit und Treue. Und tut die Götter weg, denn eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sagte: Fern von uns sei es, den Herrn zu verlassen und um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gingen, und unter all den Völkern, deren Mitte wir durchzogen. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Da sagte Josua zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünde nicht vergeben. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Und das Volk antwortete Josua: Nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Da sagte Josua zum Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr selbst euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen. So tut nun die fremden Götter weg, die unter euch sind, und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sagte zu Josua: Dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen, und auf seine Stimme wollen wir hören. Und Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in Sichem fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes, und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Nach dem nächsten Lied dürfen die Kinder hoch in den Kindergottesdienst. Und ich möchte noch für den Gottesdienst beten, auch für die Kinder. Vater, ich danke dir für den schönen Tag heute, dass du schönes Wetter geschenkt hast. Ich danke dir auch, dass wir uns hier versammeln können, dass wir zusammen sein können, dass wir auch unter dein Wort kommen. Ich bitte dich, dass du es segnest, was der Daniel sagt, dass du uns zuhören lässt, dass du es uns begreifen lässt und ja, dass es unser Leben bestimmen und verändern darf. Ich denke dir auch für die Kinder, die da sind, die auch was von dir hören. Ich bitte dich auch für sie, dass sie es begreifen dürfen und dass sie auch eine gute Zeit hier haben dürfen. Amen. Als Lied vor der Predigt singen wir noch Es geht ohne Gott. Das ist die Nummer 319 und da singen wir die Strophe 1 und 4. Thank you.
Genau, die Kinder dürfen in die Kinderstunde. Guten Morgen auch von mir. Wir haben heute ein spannendes Thema. Die heutige Predigt zur Person von Josua steht unter dem Titel Ein siegreiches Leben trotz schier unüberwindlicher Probleme und Herausforderungen, die eben nur vordergründig sind. Das Ganze habe ich in 5 konkreten Themen zusammengefasst und die Schriftlesung, die riss bereits das Lebensfazit von Josua an. Aber wir wollen so ein bisschen einen Bogen über das ganze Buch spannen, also sagen wir mal über 3 Jahrzehnte ungefähr, Pi mal Daumen, legt mich nicht fest auf das Jahr genau, und uns angucken anhand von Josua. Da werden wir viele Bibelstellen streifen noch und betrachten und vor Augen führen, wie großartig Gott in und durch diesen Mann gehandelt hat, der sich eben trotz gewaltiger Herausforderungen und auch Probleme mit all seinen Stärken, aber eben auch mit seinen Schwächen Gott vorbehaltlos zur Verfügung gestellt hat. Josua. Josuas Name war Gottes Programm für Israel. Josua bedeutet so viel zu Deutsch wie eben auch Jesus im Neuen Testament, nämlich der Herr ist Erlösung, der Herr ist Rettung. Er war zu Beginn des Buches Josua, wo wir gerade stehen, wo ich dann gerade anfange gleich, zusammen mit Kaleb im Volk Israel die einzige Person, die älter als 40 Jahre war. Also sozusagen, er gehörte zu den einzigen Oldies, die es überhaupt noch in dem Volk gab. Fange ich eigentlich da an, wo der Rainer aufgehört hat, letzten Sonntag. Aber das Lustige ist, ich wusste von seiner Predigt nichts und meine war am Sonntag schon fertig. Also das Alter, der hat sie so erwähnt, das Alter verhindert keine Berufung und keine Aufträge Gottes. Es gibt überhaupt keine Randbedingungen, die Aufträge Gottes und Berufung verhindern. Doch zurück zu Josua. Josua war einer der Kundschafter, die Mose damals ausgeschickt hatte, die eben vorbehaltlos Gottes Verheißung geglaubt haben. Das ist berichtet in 4. Mose Kapitel 14. Und er wurde Nachfolger von Mose. Direkt bevor wir nun starten, im Josua 1, war Mose auf dem Berg Nebo, das ist östlich vom Jordan, im heutigen Jordanien, gestorben. Nun ist Josua auf sich allein gestellt. Er ist alleiniger militärischer Führer Israels, das eben wirklich vor gewaltigen Herausforderungen steht. Es muss über den Jordan rüberkommen, und zwar nicht nur die Soldaten und Männer, sondern eben auch die Kinder, das ganze Vieh, die Ziegen, die ganzen Hühner, alles muss über den Jordan rüber und der hatte gerade Hochwasser. Und das andere ist dann direkt hinter dem Jordan im Westen, da steht eben die riesige Festung Jericho. Extrem befestigt, nach damaligem Stand der Technik nicht einnehmbar. Eben ein unüberwindliches Problem, eine unüberwindliche Herausforderung. Und in dieser Situation spricht Gott nun zum ersten Mal direkt und allein zu Josua. Bisher hat er immer über Mose gesprochen und beruft ihn in den Dienst. Und bestärkt ihn zugleich. Und das ist der Beginn, wo wir dann letztlich, wenn wir einen Bogen schlagen, zu Josua 24 enden. Deshalb lese ich das jetzt auch nochmal. Josua 1, Kapitel 1, Vers 1 bis 9. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohne Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und zieh über den Jordan. Du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Und jetzt ganz bekannt, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Da kommen wir jetzt zum ersten Punkt. Ich gliedere die ganze Predigt in 5 Punkte. Der erste Punkt ist konstant getreu in Gottes Gegenwart. Der Zuspruch jetzt aus Josua 1 ist von Gott und ermutigt Josua in seiner großen Aufgabe, nun das Volk zu führen, das Land einzunehmen und bestärkt ihn zugleich ganz konkret drin, Gottes Willen zu folgen. Auch wenn es ein sehr alter kriegerischer Text ist, manche würden das da so runterbügeln wollen, ist er doch hochaktuell, nämlich geistlich auf uns bezogen, auf jeden von uns. Denn jedem, der Jesus gehört und ihm nachfolgt, stellen sich geistliche Kämpfe, geistliche Festungen und Herausforderungen in den Weg. Kann man viele Beispiele nennen. Das heißt, die Gottlosigkeit ringsumher, die einen versucht, von Gottes Wort, von seinem Willen wegzuziehen, oder auf der anderen Seite die Tränen in die Augen treibt. Seine eigene Sorgen und Ängste hat jeder ein Riesenpaket zu tragen, sei es um die Kinder, sei es um die eigene Gesundheit. Was können das alle für düstere Festungen sein, in die wir gefangen sind und wo wir nicht selber rauskommen? Sei es um Ringen, um andere Menschen, sogar Mission oder Neuland zu gewinnen, seien es Gerichtshandlungen Gottes in unserer Zeit, in der Vergangenheit, Gottes Weckrufe zur Umkehr, auch an unser eigenes trotziges Herz. C.S. Lewis sagt mal, jede Katastrophe ist ein Megafon Gottes in einer abgestumpften, tauben Welt zur Umkehr. Oder seien es auch große, gottlose Ideologien. Ich meine, die Lieder, die wir gesungen haben, die stammen zum Teil aus diesen Zeiten. All diese Festungen und Kämpfe können und werden in irgendeiner Form, da können wir ganz sicher sein, in unser Leben treten. Und darin gilt es, sich für jeden, sich zu bewähren. Das trifft auf uns zu. Als Vergleich eben aus 2. Korinther 10, Neues Testament, Kapitel 10, Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Da haben wir es wieder. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen es gefangen, alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Unter diesem Blickpunkt will ich das Ganze mir angucken, den ganzen Text, und eben Bezug nehmen auf unsere Kämpfe, Festung und auch in der letzten Predigt Versuchung. Und da ist der Beginn eben von Josua sehr, sehr ermutigend. Wer mit Gott lebt, so Jesus gehört, auf den treffen diese Verse nämlich wirklich zu. Dennoch, Vorsicht, da steht auch nicht, jetzt lehn dich zurück, ganz entspannt, relax dich, Gott wird alles schon von selber machen. Das steht da auch nicht drin. Nee, es ist der Zuspruch von Gottes Gegenwart inmitten der Herausforderung. Josua muss trotzdem handeln. Der kann sich nicht einfach auf seine Couch setzen, sich da gemütlich machen. Gott wird schon alles machen. Sondern inmitten der Herausforderung verspricht Gott da zu sein. Wenn wir jetzt nochmal in den Text reingucken, dann sehen wir zweimal heißt es, Gott ist mit uns. Dieser Zuspruch, Vers 5 und 9. Zweimal die klare Herausforderung und Aufforderung, sei gehorsam. Halte dich an Gottes Wort. Lies es, studier es, lerne es auswendig. Und zwar Tag und Nacht. Also immer heißt es. Kein Augenblick eigentlich ohne. Das ist eine riesen Herausforderung. Vers 6 und 8. Zweimal, tu es auch. Also nicht nur lesen, sich damit beschäftigen, sondern es auch umsetzen. Befolge es. Halte dich daran. Und zwar egal, was kommt. Egal, was andere dazu sagen. Das klingt auch in dem Lebensfazit an. Ich aber und mein Haus werde Gott folgen. Ihr könnt es für euch rausmachen, wie ihr wollt, das ist euer Leben. Aber ich und mein Haus, so sagt Josua da in Sichem, vom ganzen Volk. Und das ist ein Satz, nachher, der dann überleitet zu einer Zusage, die dreimal kommt. Das ist interessant. Sei getrost und unverzagt. Das ist eine Zusage, gleichzeitig ein Befehl. Und eben ein Satz, der sich wie so ein roter Faden durchs ganze Josua-Buch durchzieht, von Kapitel 1 bis fast ans Ende. Der Startpunkt von jedem Handeln, Gottes Segen. Der Auftakt für Josua, aber auch immer wieder in unserem Glauben ist es ja, dass wir konstant getrost bleiben, dass wir uns nicht schrecken lassen, erschrecken. Hier ist übersetzt mit Grauen. Egal vor welcher Festung, vor welchem Fluss du stehst in deinem Leben, das kann bei jedem Jahr was anders sein, er ist da. Ist er an deiner Seite? Bist du an seinem Wort dran? Das sind die Fragen, die sich daraus an uns stellen. Vertraust du auf seine Gegenwart? und gehst du im Gehorsam vorwärts. Josua musste vorwärts gehen. Josua war verantwortlich für viele Menschen, Kinder, für ein ganzes Volk. Der musste vorwärts gehen, der konnte nicht einfach hinsitzen. Nun sehen wir, wie es weitergeht. Und dann sind wir beim zweiten Punkt. Konsequent und gehorsam Jesus nachfolgen. Und die konsequent. Betrachten wir die nächsten Kapitel, die nun folgen. So ist da drin beschrieben die Überquerung des Jordans. Dann kommt nochmal eine erneute, sehr konkrete Ermutigung von Gott. Darauf folgt die Eroberung von Jericho. Und dazwischen ist es immer wieder spannend zu sehen, wie präzise und vor allem auch sehr detailgetreu Gott die Strategie, das ganze Vorgehen vorgibt. Josua und seine Leute müssen es zwar erfüllen, aber die gehen eigentlich hinterher. Die gehen wirklich hinterher. Die müssen sich das nicht selber überlegen. Beginne letztlich in Josua Kapitel 3, Vers 5. Eine Aufforderung, da geht es, bevor es über den Jordan geht. Heiligt euch, am Morgen wird der Herr Wunder an euch tun. Hier ist auch ganz konsequenter Gehorsam gefragt. Ich weiß, es ist unpopulär. Es ist unpopulär in unserer Zeit, aber ich glaube, es war schon immer unpopulär für Menschen. Aber das war und ist nicht Gottes Problem, sondern es ist immer unseres. Weil ich meine, wir stehen vor dem Jordan, wir stehen vor der Festung, wir stehen vor den Problemen und Herausforderungen unseres Lebens und Gott gibt es vor und dann können wir hinterhergehen. Und dann gibt es letztlich ab Josua Kapitel 5, Vers 14 weitere konkrete Anweisungen, sehr detailgetreu von Gott. Mit dem Beginn, ich bin der Fürst über das Heer und bin jetzt gekommen. Auch da wieder eine Koppelung, ein Auftrag und letztlich aber auch eine Zusage. Eine gewaltige Zusage letztlich, da sagt Gott selber, dass er mit seiner Streitmacht an Josuas Seite ist. Und trotzdem auch gleichzeitig eine Herausforderung, weil es heißt nicht, ich bin jetzt mit meinem Heer da, setz dich mal da in die Ecke, Jericho nehme ich ein. Sondern es heißt nur, ich bin da, ich gehe dir voraus, ich bin bei dir, aber einnehmen muss es Josua mit seinen Leuten. Und zwar nicht so, wie Josua das sich gedacht hätte. Ich meine, Josua ist ja auch kein Trottel gewesen. Der hatte sicher auch Ideen, wie man so eine große Festung einnehmen könnte, oder zumindest Überlegungen. Aber es geht eben nicht um menschliche Ideen, Verstand oder Methoden. Auch nicht um den neuesten Stand der Militärtechnik damals. Nee, kompletter Widerspruch dazu. Ganz anders. Gott gibt hier eine exakte Anweisung, und die ist 7 Tage lang genau zu befolgen. Obwohl sie jedem Verstand widerspricht. Was soll das bringen, die Anweisung? Wenn man sich's anguckt, zuerst ein einmaliges Umrunden der Mauer 6 Tage lang im Schweigen, obwohl die von der Mauer sicher runterpfiffen haben, gespottet haben. Ich meine, das war, am ersten Tag hatten die in Jericho Angst. Ich denke aber am dritten Tag, da standen die da oben und haben gesagt, na, ihr Blinde und Volltrottel, was denkt ihr, was ihr macht? Ihr lauft da einfach nur drum rum, einmal am Tag. Wir sind hier oben voll gerüstet, wir haben Waffen. Guckt mal eure Prügel an. Erbärmlich. Also die haben das hier runtergespottet. So die letzten paar Tage, denke ich, waren etwas auch demütigend für das Volk. Und dann am 7. Tag sollte alles anders sein. Auch wieder eine konkrete Anweisung, was zu tun ist. Die Anzahl der Umrundungen, wann das Kriegsgeschrei einsetzen muss. Und nur so wurde der Sieg errungen. Letztlich im peinlich genauen Gehorchen an Gottes Anweisungen. Und zwar entgegen allem, was sich der Verstand hätte ausdenken können. Und egal, was das Menschengefühl dazu gesagt hatte, das spielt da keine Rolle, sondern einfach hinterhergehen. Israel hatte keine Rampböcke dabei, wäre Standardtechnik gewesen. Belagerungstürme, man hätte eine Rampe aufschütten können. Das wären alles so Ideen gewesen, die jeglicher militärischen Berater damals eingefallen ist. Aber Josua zieht kein Berater zu Rate, er folgt Gott. Und Gott will, dass wir ihm genauso vertrauen. Und das Vertrauen zeigt sich eben im Gehorsam, auch wenn es nicht in die Zeit passt. Auch wenn es viele andere lustig finden. Und das sollten wir beherzigen für unser Leben. Deshalb war der zweite Punkt eben dieses konsequent Jesus gehorchen, hinterhergehen. Ja, gut, dann ging es leider weiter. Und zwar anders. Jericho ist eingenommen. Aber da gab es noch eine Anweisung, die Gott auch noch gesagt hat. Die steht in Josua Kapitel 6, Vers 18. Alleine hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Und so kamen wir letztlich zur zweiten kanaanitischen Stadt, Ai, der Stadt, die letztlich die erste Niederlage für Israel wird. Und letztlich auch den dritten Punkt. Kompromisslos leben. Siege erringt man nicht im Vorbeigehen, en passant. Und Sünde verhindert Sieg. Wir fragen uns nämlich nur, nachdem Jericho eingenommen ist, das war die größte Stadt da in der Gegend, wie kann da eine Niederlage vor Ai passieren? Wie ist das möglich? Und auffallend, wenn man dann Josua Kapitel 7 liest, ist Gott, das Fragen nach Gott, Gebet oder auch die Zusage seiner Führung, die kommt zunächst im Kapitel 7 gar nicht vor. Fehlt. Lest selber mal die Tragödie nochmal daheim nach in Kapitel 7. Das fehlt einfach. Warum? Die Frage ist, warum? Die Antwort beim drüber nachdenken und aber weitergucken ist ganz klar. Weil Israel vor Ai unter Gottes Bann steht. Die sind sozusagen geistlich gesehen in Quarantäne von Gott. Denn am Übergang von diesem großartigen Sieg in Jericho, dass ich jetzt einfach nur so drüber geflogen bin, am Übergang von diesem Sieg zur Niederlage vor Ai, so einem kleinen Städtchen, da steht ein Gebotsbruch, eine Sünde. Jemand hat von Gott gebannten, sozusagen von dem Kontaminierten, was genommen und damit das ganze Volk unter den Bann Gottes gesetzt. Das ist total schrecklich. Hier steht, Gottes Zorn entbrannte und genau deshalb handelten die Heerführer Israels ganz anders, eigenmächtig und kraftlos. Josua schickt ohne Absprache mit Gott nach eigenem Ermessen, und da kommt der Punkt, den hat er vor Jericho anders gemacht, das war nicht eigenes Ermessen, sondern das war Gehorsam. Und hier schickt er nach eigenem Ermessen Leute nach Ai und dann steht relativ schnell ein gottloser Schlachtplan. Josua Kapitel 7, Vers 3. Lasst nicht das ganze Kriegsvolk hinziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich da hochbemühen muss, sozusagen. Die sind schon auf Bequemlichkeit aus. Die haben da nimmer vor Augen, dass es da um Kampf geht, um Schlacht. Sondern die sagen, naja, ist ein kleines Städtchen, reichen vielleicht 2.000, 3.000 Mann. Und dann müssen wir hier nicht alles in Bewegung setzen. Und es kam, wie es kommen musste, mir ist durchgezuckt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist auch immer der Fall ohne Gott. Wir haben gesungen, ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Wie viele Ideologien, auch wie viele Theologien geht es genau gleich. Ohne Gott krachend gescheitert. Gott steht gegen den menschlichen und auch unseren eigenen Hochmut. Allah, wir packen das selber, wir machen das selber. Oder ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte heim. Solche Sprüche gab es und gibt es immer wieder. Das ist geistlich ganz gefährlich. Jeder, der von Gott wirklich weiß, dem kommt da das Grauen. Aber wir müssen auch uns immer wieder selber hinterfragen lassen. Und da will ich jetzt nicht nur mit den Fingern auf anderen zu zeigen, sich selber fragen, wo stehe ich in Gefahr, ohne Gott Dinge zu regeln? Oder mich absichern zu wollen, wo ich gar nichts machen kann? Und damit handle ich letztlich gleich. Jedenfalls nach Ai zogen die Männer eigenmächtig los. Und sie wurden geschlagen. Das war eine unerwartete Niederlage. Das war für die eine Riesenkatastrophe. Weil die haben gewusst, wenn wir geschlagen werden, und das wissen die drumherum, da sind ja noch mehr Völker, und zwar wesentlich größere, dann machen die uns platt. Das war für die entscheidend, obwohl es eine kleine Stadt war. Warum? Weil der Hochmut gegenüber dem Feind eine Folge der Sünde war. So eins der Hauptschlagworte, der mir jetzt an der Predigt kam, war, Sünde verhindert den Sieg. Wir sollten da den Einfluss nie unterschätzen. Epheser 6 sagt dann, nochmal auf diesen Hochmut zurück, wenn man da die Waffenrüstung anguckt, da geht es nie darum, nur so ein bisschen, sondern die ganze Waffenrüstung Gottes, damit wir das Feld behalten können. Voller Einsatz. Eben nicht nur ein paar wenige Männer, das wird schon irgendwie von selber gehen. Vor welchem Ei stehen wir? Ist immer wieder die Frage, die wir uns aus dieser Episode rausziehen müssen. Tragisch ist eigentlich, wenn man nachliest, Ai bedeutet eigentlich die Ruine. Also nicht die gewaltig uneinnehmbare Festung, sondern die Ruine. Die Riesenfestung Jericho, die haben sie eingenommen. Vor der Ruine sind sie gescheitert. Durch Hochmut, durch Sünde. Und auch da eben vor Ai. Keine halbe Sachen. Halbe Sachen scheitern vor Ai. Nach der Niederlage dann endlich wird Gottes Willen er selber gefragt. Was willst du für uns tun, für deinen Namen tun? Gottes Antwort, glasklar und kompromisslos, Josua Kapitel 7, Vers 12. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr das Gebannte nicht aus eurer Mitte tilgt. Das ist kein Kompromiss, da kann man nicht verhandeln. Da braucht man aber auch kein Theologiestudium, irgendeinen Doktortitel, Professortitel, sonst irgendwas, um das zu verstehen. Das ist glasklar, kompromisslos. Gott ist nicht mit Israel, nicht mit der Kirche, nicht mit unserer Gemeinde, aber auch nicht mit mir selber, wenn das Gebannte in meinem Leben Raum einnimmt. Gebannt ist in dem Fall alles von Gott Verfluchte, übertragen, alles, was von Gottes Gegenwart trennt, was Gott lästert und in seiner Gegenwart nicht bestehen kann. Wir würden von Sünde reden. Sünde wäre für uns das Zutreffende. Naja, schon wieder kein populäres Thema, kein schönes Thema, aber eins, das sich eben wirklich an Siege geistlicher Art definitiv verhindert. Sünde verhindert Sieg. Und eigentlich wollte Josua Sieg. Eigentlich steht Josua die Verheißung zu, dass es siegreich geht. Achan wird gefunden, der Schuldige, und beschreibt und gesteht, was geschehen ist. Josua Kapitel 7, Vers 20. Da antwortete Achan Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Habe mich gefragt, hochinteressant, aber warum steht es so genau in der Bibel drin? Hätte man auch irgendwie zusammenfassen können. Warum steht es so ausführlich drin? Weil jede Sünde, jede Versuchung nach diesem Schema abläuft. Von Eva über Achan zu mir und dir. Da ist gar kein Unterschied. Es ist immer dasselbe. Die Strategie von Versuchung vom Teufel ist immer dasselbe. Und die Spirale Versuchung, Sünde, Schuld bleibt genau gleich. Erstens sehen. Zweitens gelüsten wollen, wieder besseren Wissens. Drittens nehmen. Viertens das schlechte Gewissen und dann verstecken. Und fünftens letztlich dann die Trennung von Gott. Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Das ist so. Gut, dass wir Römerbrief kennen, dass wir Jesus kennen. Weiter geht's nämlich. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Christus Jesus, unseren Herrn. Frei aus der Spirale wird man letztlich durch Jesus. Und ich weiß nicht, ob ich den schon mal mitgebracht habe. Das ist für mich das allerbeste Beispiel für sowas. Habe ich den schon mal dabei gehabt, den Freund? Das ist ein Angelköder. Wird etwas großer, aber ich muss ja auch in die Kamera, damit die was haben, die am PC sitzen. Sieht aus wie ein Hecht, bewegt sich wie ein Hecht. Ich mache da eine Schnur dran, dann wird es durchs Wasser geführt. Und dann gibt es irgendwo einen großen Hecht und der hat Hunger auf ein Abendessen oder sowas. Und dann denkt er, da kommt so ein kleiner Krüppelfisch an mir vorbei. Das ist das Abendessen. Aber ich denke, das sieht man sogar hier hinten. Da ist was dran. Das ist ziemlich fies, aber das ist ein Haken. Und wenn nun mal der Fisch dann denkt, das ist das Abendessen, dann hängt er da nachher dran. Und dann wird er zum Abendessen. Dann denkt, naja, hier ist jetzt Habsucht beschrieben. Ha, ich bin ja kein Habsüchtiger. Alles klar. Sünde ist ein Thema, das hat mit mir nichts zu tun. Ich habe auch schon Leute getroffen, die haben gesagt, jetzt, sie haben mit Sünde nichts zu tun. Keine Versuchung in ihrem Leben. Guck doch mal. Es gibt für jeden Fisch einen eigenen Köter. Für jede Größe, für jedes Gewässer, sogar für jedes Wetter. Je nach Wetterding, also wenn es regnet, dann nehme ich hier den roten, weil den sieht man dann am besten. Ist das richtig schönes, klares Wasser, dann ist der hier gut. Und wenn ganz viel Kraut drin ist, weil der Hecht sich versteckt, dann ist das hier ganz toll, weil das schwimmt ganz oben und verheddert sich da nicht dran. Das ist Versuchung. Nicht täuschen lassen, es gibt für jeden, bei jeder Gelegenheit ein eigener Köder. Schrecklich. Der Teufel hat genau dieses Arsenal. Aber, und das ist Römerbrief, das ist ein Hakenlöser, oder eine Zange, die ich aber zum Hakenlösen nehme. Da komme ich in den tiefsten Rachen rein und kann den Fisch mit befreien. Und das ist das, was ich in Römerbrief. Da machen wir jetzt natürlich einen Exkurs weg von Josua. Aber das ist mir ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen. Jesus Christus ist sozusagen unser Hakenlöser. Der kommt an den tief versunkenen Köderhaken irgendwo in unserem Rachen ran und kann den rausholen. Weil er das gemacht hat am Kreuz. Einfach allemal. Aber eben nicht täuschen lassen. Es gibt für jeden so einen Fritze. Und wie der aussieht und so, das weiß jeder selber. Da muss sich auch jeder selber prüfen lassen vom Wort Gottes. Aber eben nicht täuschen lassen, jeder hat sowas. Also ich auch. Aber ich weiß, was meine Dinger sind. Und deshalb muss man da mit Gott dann auch zusammen kämpfen. Antreten, sich nicht verführen lassen. Und wenn es passiert, dann ist Buße dran. Zu Jesus gehen und das Kreuz bringen. Loswerden von dem Zeug. Den Haken rausmachen lassen. Für Israel geht es dann so weiter. Versöhnung, Sühne, dann ist Gott wieder im Boot. Josua Kapitel 8, Vers 1. Wir sind wieder beim gleichen Spruch wie bei Josua 1. Fürchte dich nicht und verzage nicht. Jetzt ist Gott wieder im Boot. Nun legt Gott Josua seinen Plan vor, der ganz anders ist, als der zuerst erdachte, als der menschliche. Und auch ganz anders, das ist ganz interessant, anders als der von Jericho. Die müssen jetzt nicht 7 Tage lang um die Stadt ziehen, nee. Josua Kapitel 8, Vers 2. Lege einen Hinterhalt hinter die Stadt. Seine Pläne im Konkreten sind für jede zu erobernde Stadt einzigartig. Und rausfinden kann man die eben wirklich nur im Gebet, im Gespräch, im Gehorsam, in Kontakt mit ihm. Aus sich selber raus konnte das Josua nicht wissen. So wird ein zweiter Versuch unternommen, Ai zu erobern, und aus der Niederlage wird ein Sieg. Für uns übertragen ist Jesus Christus Gottes Weg zum Sieg über Sünde, Tod, Teufel und Versuchung. Und den Weg für uns konkret, den kann ich nur aus Gottes Wort wissen. Den kann ich mir nicht selber erdenken. Da kann ich auch nichts dazu tun oder wie manche Theologen gern was wegtun. Das ist alles gefährlich. Das geht dann alles relativ schnell in die Ecke wie hier. Aus der Niederlage von Ai wissen wir jedoch auch und dürfen es uns nichts vormachen, dass es super gefährlich ist, wenn man da am Haken hängt. Das ist super gefährlich, da wissentlich und wollentlich dran zu haften. Und vor allem, weil eben Gott klar sagt, da bin ich nicht dabei. Da bin ich nicht da. Er kann letztlich nichts mit der Sünde gemeinsam haben. Und hier geht es um ein paar Silberstücke, ein paar Goldstücke und irgend so ein Mantel, der wahrscheinlich auch relativ schnell von Motten zerfressen wird. Es ist unabhängig von Art, Größe, sonst irgendwas von der Sünde. Und deshalb lässt sich auch immer wieder der eindringliche Ruf auch im Neuen Testament, kehr um. Hüte dich vom Gebannten zurück zu Jesus, zur Versöhnung mit ihm. Nun geht es weiter und wir sind letztlich beim letzten K angekommen. Konzentriert auf Gottes Verheißung, danach wieder aufstehen. War mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht vor Ei enden, sondern dass wir letztlich nochmals angucken, wie ging es da weiter. Und deshalb konzentriert auf Gottes Verheißung, danach wieder aufstehen. Mitten im Eifer des Gefechts. Ja, ein Punkt fehlt nämlich noch. Direkt nach Ai ging es weiter, nämlich da gab es noch Gibeon. Das war die nächste zu erobernde Großstadt. Durch eine List konnten die aber letztlich einen Friedensbund mit Josua erlangen, aushandeln. Und diesen durfte letztlich das Gottesvolk nicht brechen. Auch hier sieht man wieder, da nahmen die Oberen von Israel, von Gibeon Speise, aber befragten den Mund des Herrn nicht. Das ist wieder ähnlich wie vor Ai. Die haben letztlich mit Gott nicht geredet, Gott nicht vorher gefragt. Man würde da gern Josua schütteln und dann erkennt man halt, dass man meistens genauso handelt. Dass man da auch irgendwie drin ist, dass man eben nicht mit Gott lebt, nicht Gott in alles einbezieht. Man handelt, ohne Gott zuerst zu befragen. Das war letztlich vor Gibeon. Und dann geht es aber weiter. Sämtliche Nachbarstädte und Völker rotten sich nun zusammen, um dann einen Schlag gegen Gibeon und Israel zu führen. Das ist dann berichtet eben in Josua Kapitel 10. Es kommt zur großen Schlacht bei Gibeon. Und hier überschlagen sich die Ereignisse. Wichtig ist, dass Josua eben nicht in Melancholie, Depression und Selbstmitleid versinkt, sondern sich wieder aufrafft. Auch aufrafft nach dem, was vor Gibeon passiert ist, dieses, dass er da Gott nicht gefragt hat, dass er mit Gott redet und sich von ihm wieder aktiv in den Dienst nehmen lässt. Josua Kapitel 10, Vers 8 spricht da: Auch wieder, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Die Hände Josuas werden nicht in den Schoß gelegt, sondern auf Basis dieser Verheißung, da steht Josua wieder auf und es erfolgt ein großer Sieg. Da hat er sich letztlich wirklich auf Gottes Verheißung konzentriert und wieder aufkraft. Josua vertraut hier voll auf Gott und Gott geht voran. Und das wurde mir auch ganz wichtig bei Josua, aber auch wenn man David anguckt. Gerade nach Niederlagen, gerade wenn man hier krank ist, letztlich vor allem, dass man da selbst was gemacht hat oder Gott nicht gefragt hat vor Gibeon, dass man sich da hat einwickeln lassen, dass Josua wieder aufsteht, dass er umkehrt, dass er Buße tut und dann wieder aufbricht. Und dann sind die ganzen Völker auf einmal geschlagen, da im Norden. Das war ein ganz großes Ereignis. Und es war ein ganz, ganz großer Sieg. Wir haben jetzt insgesamt eben wirklich fast 30 Jahre so übersprungen, wenn man es bis Josua 24 sieht, wo dann Josua letztlich dieses Fazit sagt: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist seine Herzenshaltung gewesen. Da kamen Niederlagen dazu, aber die haben die Siege nicht verhindert. Letztlich im Letzten nicht verhindert. Wir haben ihn begleitet von seiner Berufung von Gott über insgesamt 2 grandiose Siege, 2 geistlich bewertete Niederlagen vor Ai und Gibeon. Dann einem Sieg mit vorausgegangener Niederlage, das war Ai. Und wir sahen letztlich Momente und Wege mit und ohne Gott. Und dennoch haben sich da die ganzen Verheißungen Gottes wie ein roter Faden durchzogen. Eben bis zu Josua 24, wo dann Gott Josua vor dem ganzen Volk letztlich dieses bekannte Fazit spricht: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Egal was kommt, egal was ihr macht, woran ihr glaubt, ich gehe nicht von meinem Gott und seinem Wort weg. So war sein Lebensfazit durch Sieg und Niederlage letztlich im Weg mit Gott, uns als Warnung und Vorbild. Und so will Gott auch uns durchhelfen und bewahren. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist einfach: Wo gehen wir Kompromisse ein? Wo stehen wir selber? Wo sind die Eis, die bei uns liegen? Wo könnte es an meiner Kommunikation hapern mit Gott? Vor Gibeon, da hat er nicht Gott gefragt. Da war keine Kommunikation mit Jesus, kein Einbeziehen. Wo sind wir konsequent? Vor Jericho war es gut. Beim Übergang am Jordan, bravös. Und wo lassen wir uns aber auch diese Getrostheit nehmen, in Gottes Gegenwart zu leben? Wo lassen wir uns das nehmen und wo muss es gar nicht sein? Wo stehen wir im Kampf gegen Versuchung, eigene Sünde, Tod und Teufel? Wo sind unsere schier unüberwindliche Probleme oder Herausforderungen unseres Lebens? Wir haben sogar den Vorteil gegenüber Josua, dass wir Jesus Christus kennen, der uns den Sieg gibt, wie auch in Römer 6 andeutet. Befiehl dich ihm an, lebe dein Leben unter den Punkten letztlich wie Josua, sage ich mir genauso. Eben konstant getrost in Gottes Gegenwart, konsequent und gehorsam gegenüber Jesus, kompromisslos gegenüber der Sünde, kommunikativ alle Zeit, dass wir mit ihm reden und konzentriert eben wirklich auf die Verheißung, die er gegeben hat. Und zwar von Anfang bis Ende hat er immer wieder diese Verheißung gegeben, dass man getrost sein kann, dass er da ist. Und das wünsche ich dir und auch mir jeden Tag neu und immer mehr. Und ich denke, wir brauchen das auch wirklich in unserer Zeit, wo wir leben, in den Herausforderungen, im Kleinen wie im Großen, dass wir da einbeziehen können. Amen. Ich würde gern mit uns beten. Wer kann, kann dazu Sieger heben. Und Herr Jesus Christus, hab du von ganzem Herzen Dank, dass du zu uns sprichst, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du uns nicht allein lässt und ohne Trost, sondern dass du uns berufst, befähigst, aber auch deine Gegenwart gibst. Und so führ und leit uns und hilf wirklich da auch, keine Kompromisse einzugehen in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln. Hilf uns gehorsam, dir gegenüber zu sein, auch wenn der Weg uns nicht auf Anhieb einleuchtet oder leicht erscheint. Hilf uns da zu vertrauen und Rücksprache mit dir zu halten. Wirklich mit dir zu reden, drum zu ringen um eine Antwort vor dir. Auch in den großen und kleinen Dingen unseres Lebens. Hab du Dank, dass du da bist und dass du größer bist und dass du für jedes Problem und jede Herausforderung eine eigene Lösung hast. Und dass du uns auch aus den Versuchungen und aus der Sünde retten kannst, helfen kannst und dass du unsere Schuld vergeben hast am Kreuz. Dass wir das wissen dürfen, dass das durchträgt. Und dass wir deshalb auch frei und rein vor dir stehen können. Von ganzem Herzen Dank dafür. Auch für deine Liebe. Und ja, sei du auch bei allen, die jetzt heute nicht da sein können. Sei du bei uns in unserem Alltag. Steh du uns bei. Und führ und leite du uns. Amen. Wir singen jetzt vom Lied 375, aber der Herr ist immer noch größer. Die Strophen 1, 2, 4 und 5. Ja. großartig, dass wir zu dem Herrn reden dürfen. Und das wollen wir tun mit dem Gebet, das er uns beibracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segen, machen wir gleich einen Segen. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gesegneter Sonntag.